Willkommen zu Recent Turn News am 29. September 2021. Mein Name ist Alexander Benesch, wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Ich habe mich weiter vorangearbeitet in dem sogenannten Routledge Handbook über Verschwörungstheorien. Also das soll das Standardwerk sein. Es soll also die internationale Forschung widerspiegeln. Die verschiedensten Forscher wollen hier also dann das Phänomen von Verschwörungstheorien erklären und wie man es bekämpfen soll und so weiter und so weiter und so weiter. Und im Prinzip kann also jeder minderbegabte Faker vorgeben, ein Experte zu dem Thema zu sein. Man muss also nur dieselben paar Binsenweisheiten verinnerlicht haben. Also zum Beispiel verängstigte, nicht analytisch denkende Menschen glauben an Verschwörungstheorien. Und fertig ist der Lack. Je größer der Markt für schlechten Verschwörungskontent wird, umso größer wird auch der Markt für schlechte Forschung zu schlechten Verschwörungskontent. Also laufen jetzt einige Experten da draußen oder selbsternannte Experten draußen rum für das Phänomen von Verschwörungstheorien, ja, Big Business, Business is booming. Kurzfristig lassen sich manche Verschwörungsinfluencer halt ins Ausland verjagen, Geldquellen lassen sich abdrehen, Anzeigen bei der Polizei aufgeben und die großen Social-Media-Plattformen bereinigen. Aber die Gesellschaft bleibt genauso kaputt, wie sie es bisher war. Die nächste größere Krise, also Cyber- oder Ost-West-Konflikt und so weiter, kommt bestimmt und wie immer anlässlich einer größeren Krise und wird es einen neuen Boom geben für schlechten Verschwörungskontent. Und je krasser die Krise, umso mehr steigt die Bedrohung durch einerseits verstrahlte Verschwörungsaktivisten und durch neue Maßnahmen der Regierung. Gäbe es nicht so viel schlechten Content über Verschwörungen, müssten sich so Leute wie Pia Lamberti, solche Gestalten, müssten die sich richtige Jobs suchen. Ja, das heißt, sie könnten da nicht länger Vollzeit damit zubringen, die immer gleichen fünf Binsenweisheiten aufzublasen auf langwierige Statements. Also beispielsweise die John Birch Society wird in diesem Routledge Handbook of Conspiracy Theories nur kurz und oberflächlich erwähnt, ohne näher darauf einzugehen, auf die ausladende Finanzierung und die Nähe der antikommunistischen Zirkel zu den Geheimdiensten. Und die Birch Society war ja eigentlich der große Einfluss auf die deutschen Verschwörungsmedien. Inzwischen ist die Birch Society zwar als die Birch Society als Organisation zwar nicht mehr so bedeutend, aber wir haben es ja gesehen, die Einflüsse, die spürst du heute noch bei Donald Trump, bei Leuten aus Donald Trumps Umfeld ganz, ganz wichtigen Leuten in den Medien und generell bei den Republicans. Und wir haben heute eben dann viele, viele weitere Organisationen, Thinktanks und so, Seilschaften. Das heißt, es gibt heute nicht nur eine John Birch Society, sondern es gibt halt eben dann unzählige von solchen Organisationen, die halt dann mit Finanzierung durch Milliardäre und so weiter das steuern, was die Leute denken. Und leider, leider, leider in Deutschland, in den sogenannten alternativen Medien oder Verschwörungsmedien, niemand denkt für sich selber, jeder schreibt einfach ab. Und einerseits schreibt man von den Russen ab, andererseits schreibt man ab, was die Amerikaner machen, weil wenn die Amerikaner irgendeinen Trend vorgeben, dann wird er einfach eiskalt übernommen. Also, schier endlos tiefe Taschen bei den Milliardären, um das Zielpublikum vollzudröhnen mit manipulativen Narrativen. Gleichzeitig geben die Milliardäre oder andere reiche Leute geben dann Geld aus für linke Propaganda, linke Medien, die dann irgendwelche Verschwörungen eben unterstellen oder dokumentieren oder was auch immer. Und man gibt auch Geld an diese Akademiker, die da kämpfen wollen gegen Verschwörungstheorien. Also da müssen wir eigentlich viel, viel mehr machen, aber alles, wirklich alles in diesem Routledge Handbook, in diesem Standardwerk, also dem Buch angeblich zu Verschwörungstheorien, zu dem Thema, alles wird oberflächlich behandelt. Und wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt, wenn man da sehr tief einsteigt, dann merkt man auch, warum halt eben diese Arbeit von diesen Leuten da nichts bringen wird. Ja, das heißt, es gibt dann die Akademiker, dann gibt es die sich spezialisiert haben auf das Thema, dann gibt es andere Akademiker, die da, oder halt generell Leute mit einem gewissen Bildungshintergrund, die jetzt nicht spezialisiert sind auf Verschwörungstheoretiker und deren Bekämpfung. Sie beteiligen sich dann aber doch an der Bekämpfung, ja, das heißt Social Media und so weiter. Und dann gibt es noch halt eben so diese Anonymous-Aktivisten, diese Hacker-Aktivisten und die machen halt eben dann auch was, um gewisse Verschwörungsinfluencer halt eben dann empfindlich zu treffen. Holen sich deren Daten, veröffentlichen das oder teilweise. Und wir haben ja gesehen, manche Influencer sind dann ins Ausland geflohen. Ja, und manchen wurde dann der Geldhahn zugedreht und so weiter und so weiter. Aber was ist, wenn jetzt man sich so abgestrampelt hat, um halt so und so viele Verschwörungsinfluencern halt zu schaden, Ja, und diese Influencer sind dann halt irgendwie dann kaputt oder weg vom Fenster. Und dann in 5 Jahren oder in 3 Jahren oder was auch immer passiert dann die nächste große Krise, eine Cyberkrise oder hier so eine heißere Phase im Ost-West-Konflikt, dann hast du vielleicht die 3- bis 5-fache Menge an neuen Verschwörungsinfluencern. Wir haben es ja gesehen, ja, irgendwelche Musikanten, die keine richtige Bildung haben zu irgendwas, also jeder schreibt ja da mehr oder minder nur aus dem Internet ab. Musikanten haben sich da jetzt geoutet als totale Verschwörungsgläubige und wurden dann Influencer. Dann hatten wir eine ganze Reihe an Ärzten, wir hatten eine ganze Reihe an Leuten, die einfach so aus dem Nichts kamen und irgendeinen ganz anderen Hintergrund haben und so weiter und so fort. Und ja, längst nicht jeder von denen verdient Geld. Manche sind da ganz unten am Ende der Leiter, am Ende der Futterkette. Und damit, mit der Bekämpfung von diesen Influencern, hatten jetzt halt, gewisse Leute alle Hände voll mit zu tun, aber in 3 bis 5 Jahren, wenn die nächste große Krise kommt, hast du vielleicht dann eben ein Mehrfaches, ein Vielfaches an Arbeit. Und es kann auch um einiges militanter werden. Ja, das heißt, die deutsche Szene, also wenn wir jetzt halt eben dann diesen einen Tankstellenmord hatten und wir hatten jetzt dann auch verschiedene Copycats, Leute, die dann aggressiv und gewalttätig werden, weil sie auf die Maskenpflicht hingewiesen werden und die greifen dann wirklich Busfahrer an. Das heißt, das ist halt eben dann ganz typisch, diese Aktivisten fühlen sich natürlich dann absolut bedroht. Und ich sage immer den Leuten, genauso fühlt sich halt eben ein radikaler Islamist, genauso fühlt sich ein radikaler Linker, Antifa, genauso fühlt sich ein radikaler Klimaschützer. Ja, die glauben alle, es ist 5 vor 12, die glauben alle, es steht alles jetzt auf dem Spiel und man muss jetzt halt stur hier der eigenen Bubble folgen und so weiter und so fort. Aber in jeder Bubble merkt halt dann jeder, es geht nichts irgendwie so richtig voran. Also niemand erreicht so wirklich seine richtigen Ziele. Und dann greift man meistens halt dann also Leute an, die halt ein einfaches Ziel abgeben. Das heißt, Abweichler in den eigenen Reihen oder irgendwelche Normalos da draußen. Oder halt eben dann 20-jährige Tankstellen Bedienstete. Ja, oder irgendwelche Busfahrer. Das heißt, so richtig hinterrücks oder im Supermarkt, wenn da irgendwelches Personal da angegriffen. Ja, weil die Leute halt irgendwie merken, ja, so ein richtiges Ziel angreifen, das können sie irgendwie nicht, das trauen sie sich irgendwie nicht. Deswegen greifen sie halt die einfachsten, naheliegendsten Ziele an, die ihnen gerade in den Kram passen. So ähnlich wie Islamisten. Die glauben auch, sie haben absolut recht. Jeder glaubt, er hat absolut recht. Das Gefühl, recht zu haben, ist völlig unabhängig davon, ob man recht hat oder nicht. Ja, das heißt, jeder kann sich jeden Schlons abkupfern aus dem Internet oder aus irgendeiner religiösen Einrichtung oder sonst irgendwas. Jeder kann sich jeden Schlons abgucken, meint natürlich sofort, er hat absolut recht. Und dann kommen die Emotionen mit rein und halt eben dann auch teilweise die Militanz mit rein. Ja, wie gesagt, der eine mag komplett recht haben mit irgendwas, ja, in irgendeinem Feld. Und der andere mag komplett Unrecht haben in einem ganz anderen Feld, aber beide fühlen sich da in etwa gleich. Das Gefühl ist gleich. Ob du jetzt wirklich treffsicher bist mit deiner Analyse oder nicht. Ja? Und wenn halt eben dann so eine Krise auf die nächste folgt, und die Krisen müssen für sich genommen jetzt nicht der Weltuntergang sein, aber irgendwann, wie gesagt, die Leute drehen dir einfach irgendwann durch. Und jetzt nicht nur wegen Maskenpflicht, sondern generell, weil einfach dann die Leute halt zu lange dann jetzt leben unter ziemlich, ziemlich dysfunktionalen gesellschaftlichen Zuständen, das heißt, es sind dann irgendwelche Familienkrisen Krisen im persönlichen Umfeld, das ist dann irgendwie Krise im Job, was ich die Chefs, die Vorgesetzten sind einfach nur absolute Ratten und das Geschäftsfeld, in dem man arbeitet, wird auch immer mieser und übler, irgendwelche Konkurrenz droht aus dem Ausland, weil die produzieren das dann billiger mit irgendwelchen ja, fast schon Sklaven und was ist die Zukunft von der Branche und Zukunftsangst und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann passiert halt eine so eine Krise nach der anderen und irgendwann drehen die Leute die halt durch. Oder wenn du halt so und so viele Jahre in irgend so einem Billigjob arbeitest, ja, irgendwann drehst du dann auch durch. Und das ist einfach eine ganz, ganz heikle Nummer. Ja, das heißt, wer weiß, wie viel Leute bei der nächsten Krise durchdrehen und wie dann die Regierung darauf reagieren wird. Ja, also wenn dann, hier dann die Situation halt immer instabiler wird. Und jetzt meinen natürlich dann die Leute, also gerade diese Akademiker da in dieser Akademiker-Bubble, die da jetzt halt so den Kampf hier führen gegen Verschwörungstheoretiker, Verschwörungsinfluencer. Diese Akademiker meinen also, sie helfen dann irgendwie jetzt der Gesellschaft. Und ich möchte hier nochmal durchgehen, was da das massive Problem ist, warum halt eben da nichts gelöst wird, so wie halt bisher das gemacht wird, hier auf Verschwörungstheorien zu reagieren, also auf schlechte Forschung zu reagieren. Hätten die Amerikaner, also gerade die Milliardäre im Umfeld der Republicans und so, und ich meine, die Democrats haben auch ihre Milliardäre, die das da finanzieren und Radikalismus im linken Spektrum und so, und die glauben auch alle, sie haben total recht und die Zeit drängt und es ist jetzt alles 5 vor 12. Aber hätten jetzt nicht die Republicans und die Gönner im Umfeld der Republicans und diese Geheimdienstkreise, was sich ja alles überschneidet, ich meine, siehe, glaube ich, wie war der eine, Nelson Bunker Hunt, und solche Gestalten. Also da hast du teilweise so Industrielle, die finanzieren dann irgendwelche CIA Black Ops und finanzieren dann Verschwörungsmedien und so. Und das wurde ja lange Zeit so verkauft unter dem Banner Antikommunismus. Ja, wir kämpfen die Sowjetunion. Und dieses Spielchen lässt sich halt ewig weiterführen. Hätten die Amerikaner das nicht so groß aufgezogen mit Corona, dass man das politisiert, ja, links gegen rechts, Corona-Eindämmung sei jetzt irgendwie links und die Pandemie halt irgendwie kleinreden, ignorieren, das sei jetzt irgendwie konservativ. Hätte man das nicht so gemacht, in dem Umfang in Amerika, dann hättest du jetzt hier auch nicht so diesen Radikalismus. Ja, weil es war wie üblich, man gruppiert die Amerikaner und man hat sich dann einreden lassen, dass er dann Trump uns alle rettet und irgendwie dann hat man sich das dann zusammengesponnen. Also. Und und auch diese Schilderungen über die lange Geschichte antisemitischer Märchen fallen im Routledge Handbook über Verschwörungstheorien extrem knapp und oberflächlich aus. Dabei hatten ja gerade die entscheidenden Fakes wie der Rothschild-Waterloo-Mythos und die Protokolle von Zion den Effekt, dass alle Sünden des britischen Kolonialreichs und der USA zunehmend fehlinterpretiert wurden bei einem gewissen Zielpublikum als die Sünden einer heimlichen jüdischen Weltregierung. Dem angloamerikanischen Hochadel, den Großindustriellen und einflussreichen Politikern spielte der Unsinn in die Hände und wurde dadurch verstärkt, dass jüdische Kleinstfamilien wie die Rothschilds unter großer öffentlicher Aufmerksamkeit beispielsweise vom britischen Thron und der Regierung beauftragt worden waren, mit Bonds zu handeln, um britische Militäraktionen zu finanzieren. Dieser Bondhandel war legal, öffentlich und nach den damaligen Maßstäben völlig normal. Und das Konzept des fraktionalen Reservebankings unter Führung der Bank of England und des Hochadels ging auf und war den Systemen konkurrierender europäischer Mächte überlegen. Mit ihren glasklaren Ansprüchen auf Weltmacht, auf Weltführung sorgten Britannien und die USA natürlich für viel Unmut bei anderen Großmächten. Und die konservativen Kreise in eben jenen anderen Großmächten waren das Hauptziel der antisemitischen Propaganda. Und dann hat man also den Leuten erzählt, nicht der Hochadel, also der Welfen, Wettiner und Reginare würde die Fäden ziehen, Kriege anleiern und Kolonien rücksichtslos ausbeuten. Nein, man erzählte das Märchen, dass jüdische Kleinstfamilien das britische Kolonialreich und die USA ungehindert übernommen hätten. In Wirklichkeit waren die sogenannten Hoffaktoren, auch abschätzig als Hofjuden bezeichnet, nach wie vor unter adeliger Kontrolle. Die Rothschild-Banken konnten grundlegender Logik und historischen Realitäten zufolge nur die Tarnorganisation sein für den Hochadel und für die Geheimdienste des Hochadels. Aber was wissen schon diese selbsternannten Experten über Verschwörungstheorien davon? Sie glauben, dass Verschwörungstheorien auf ganz normale Leute zurückgeht und man sie deshalb ganz einfach eindämmen und bekämpfen könnte. Also die Leute da draußen seien einfach nur blöd. Aber das klappt halt nicht, das Phänomen wirklich zu stoppen. Also halt schlechte Verschwörungsmedien da draußen. Und die Militanz, die damit einhergeht. Es klappt nicht, das loszuwerden. Dabei wiederholt man doch so fleißig dieselbe Handvoll Binsenweisheiten, die sich in Studien auch bestätigen ließen. Also zum Beispiel Menschen mit geringerer Bildung, weniger analytischem Denken und größerer Angst glauben eher schlechten Verschwörungskontent. Kurzfristig scheint Verschwörungskontent zu wirken wie eine Droge, also beruhigend und stimulierend zugleich. Ja, so ein bisschen die ideale Droge. Der Konsument wähnt sich im Besitz besonderes Wissens, hat eine starre Vorstellung davon, wer jetzt die Guten und wer die Bösen sind, schließt sich mit Gleichgesinnten zusammen, kriegt also eine Heilslehre vorgesetzt, wie man jetzt denn zu gewinnen gedenkt, und derjenige denkt dann, dass die großen Geheimnisse gelüftet sind und nur noch kommuniziert werden müssen. Wie bei Drogen so üblich treten allerdings Entzugssymptome und Gewöhnungseffekte auf, sodass die Person zunehmend geschwächt wird und der Dauerkonsum irgendwann diejenigen negativen Emotionen befördert, die man mit der Droge eigentlich betäuben wollte. Die Forscher meinen, und das zeigen auch manche Studien tatsächlich, dass Verschwörungskontent samt zugehörigem Lifestyle letztendlich zu mehr Frustrationen führt. Die Probleme werden einfach nicht gelöst. Der Konsument erlebt zunehmend Probleme mit seinem sozialen sowie beruflichen Umfeld und gibt sich vermehrt nur noch mit anderen Konsumenten ab, die sich gegenseitig bestätigen. Das destruktive und selbstdestruktive kriminelle Verhalten auch wird ausgeprägter. Der Verschwörungskontent und der Lifestyle machen die Menschen weniger einflussreich und vermindern deren Kontrolle über die Welt. Also, das ist so einer der wenigen interessanteren Punkte in dem Buch von den Forschern, wo man eben dann erklärt, okay, Verschwörungsmedien haben eigentlich den gegenteiligen Effekt, gegenteilig zu dem, was die Konsumenten sich eigentlich davon erhoffen. Ja, das heißt, das ist ja, das habe ich auch schon mit anderer Forschung halt eben da dargelegt in meiner Buchreihe Das Kartell der Supermächte. Also gibt es ja viel Forschung darüber, das heißt, das merkt man auch, wenn man jetzt irgendwelche Verschwörungsshows anguckt oder neurechte Shows, das hat sich ja inzwischen alles sehr stark überschnitten, mehr denn je. Und du merkst halt einfach, das ist eine Wohlfühlsendung, wenn du sowas guckst. Das heißt, man soll sich da als Konsument erstmal wohlfühlen, ja, wie mit so einer Droge. Man holt sich seine Bestätigung ab, ja, wir wissen alles, ja, wir werden irgendwie mal gewinnen und so, und dann vergeudet das Publikum halt damit seine Zeit. Ja, da geht es nicht um analytisches Denken, da geht es nicht darum, dass man wirklich irgendwie lernt, wie Geheimdienste und Imperien funktionieren. Da geht es einfach nur darum, man holt seinen täglichen Fix ab, ja, man holt seine positiven Gefühle ab, seine Selbstbestätigung ab und mehr gibt's da nicht. Ja, aber das führt halt eben dann dazu, die Leute denken dann immer, okay, ich habe jetzt irgendwie da irgend so einen typischen Podcast gehört, ja, Neurechts, ja, oder bei den Linken sind es halt ihre linken Sendungen oder speziell Verschwörungssendungen. Man hat jetzt das gehört und man hat dann das Gefühl, man hätte jetzt schon irgendwas getan, aber man hat ja eigentlich nichts getan. Das heißt, wertvolle Zeit wird da vergeudet. Und wenn Leute anfangen, den Aktivismus zu machen, ist oftmals so eine Spirale. Viele vernachlässigen dann ihre Schule, viele vernachlässigen dann ihre berufliche Karriere und so. Und denken dann irgendwann kreisen die Gedanken nur noch über diese Themen und dann zunehmend meinen dann Leute, sie wollen selber arbeiten als Verschwörungsinfluencer, ruinieren sich damit in den allermeisten Fällen. Wenn mich immer jemand gefragt hat in den letzten 10, 15 Jahren, ja, soll ich nicht auch mal sowas machen? Soll ich nicht auch irgendwie so Influencer-Ding machen? Dann sage ich denen immer absolut nein. Ja, absolut nein. Mach einen richtigen Job und verdien richtiges Geld. Eigne dir irgendwelche richtigen Fähigkeiten an, die gefragt sind, Skills an, die du halt wirklich dann verkaufen kannst beruflich. Ja, dass du irgendwas kannst, wofür andere Leute bezahlen. Und so kannst du natürlich dann in deinem Leben auch an Einfluss gewinnen und dann eben dann versuchen, diesen Einfluss auch zu verwenden, um halt irgendwas anderes in der Welt zu verändern, zum Positiven. Wenn jetzt aber quasi Leute, die jetzt also generell keinen richtigen Bildungshintergrund haben über die Supermächte, keinen richtigen Bildungshintergrund haben über Geheimdienste. Das heißt, die müssten sich ja eigentlich erstmal jahrelang wirklich reinarbeiten. Und wie willst du das finanzieren? Dann müssen sie irgendwie schauen, wie sie sich finanzieren. In den allermeisten Fällen ist das einfach ein No-Go. Das ist einfach überhaupt nicht das Richtige für die Leute. Und wenn sie es dann versuchen, dann verdienen sie damit in aller Regel überhaupt kein Geld. Und sie verplempern einfach ihre Zeit, verplempern ihr Berufsleben und haben dann hinterher halt wirklich keine Kontrolle über gar nichts. Ja, oder wirklich die minimalste Autonomie über ihr Leben und über andere Menschen. Also keinen richtigen Status, gar nichts. Dann gibt es manche, die halt eben dann so kurzfristig, so kurzzeitig mal so ein bisschen Fame haben und so und dann gnadenlos abstürzen. Das haben wir alle schon tausendmal gesehen. Wenn jemand speziell Talent hat für das Thema Geheimdienste, für Forschung, für die Supermächte und so, wenn jetzt jemand wirklich besonderes Talent hat und dann soll der das natürlich machen. Ja, auf jeden Fall. Hauptberuflich, ja. Ich meine, generell Bürger. Ganz egal, was für einen Job derjenige Bürger hat, ja. Natürlich sollten die sich in ihrer Freizeit weiterbilden über Geheimdienste, über die Imperien und auch Dinge tun und Netzwerken also sinnvolle Dinge tun. Jetzt nicht so Standard-Aktivistenklump, ja. Aber wenn es darum geht, dass Leute jetzt irgendwie hauptberuflich da Influencer werden wollen, das ist einfach ein No-Go. Und man redet dann in diesem Routledge Handbook über Verschwörungstheorien, redet man auch über die sogenannten Prosumer. Das heißt, es sind eigentlich nur Konsumenten, aber sie posten einfach dann irgendwelche Links und so und kriegen dann ein Publikum, weil sie ja halt dauernd irgendwelches anderes Zeug posten. Und dann fangen sie an, anderen Content zu kopieren, zu adaptieren, zu remixen und kriegen auch so ein bisschen so ein Publikum. Das heißt, die Eigenleistung ist eigentlich fast null. Es bringt wirklich keinen Mehrwert in dem Sinn. Aber die Leute haben das Gefühl, sie produzieren etwas. Das heißt, sie konsumieren nicht nur. Und das ist halt, sage ich mal, so dieses künstliche Hamsterrad, was man halt den Leuten davor setzt, in verschiedenen Bereichen, auch im linken Spektrum und so. Das heißt, die Leute laufen da in diesem Hamsterrad und machen dann so Aktivismus, aber es bringt ihnen letztendlich gar nichts. Und es bringt anderen Leuten auch nichts. Also. Ja, das heißt, man hat hier anscheinend sehr gut erforscht oder etwas besser erforscht. Standard-Verschwörungsmedien, Standard-Verschwörungsaktivismus macht die Menschen weniger einflussreich. Die Leute kriegen dann weniger Kontrolle, haben weniger Status, und streiten sich dann meistens in ihrer eigenen Szene und haben dann diese Grabenkämpfe und können dann eigentlich nichts Sinnvolles überhaupt mehr leisten. Und kein Wunder, dass man das so lange hat laufen lassen mit diesen Verschwörungsmedien, ja, und dass das sogar gefördert wurde. Wie durch die John Birch Society, generell angloamerikanische Geheimdienste, dann auch Google bzw. YouTube, die haben das ja auch jahrelang das gefördert, ohne Ende. Also ein paar Milliarden Mal wurden da Videos ausgeliefert von Alex Jones und so weiter und so fort. Ja. Klar wurde das dann irgendwann mal gestoppt, dieses kostenlose Hosting und kostenlose Promotion und so von dem Videomaterial, aber man darf ja nicht vergessen, dass das jahrelang so lief, weil es eben auch so gewollt war. Ja, und ich weiß noch, als ich dann vor, ich weiß nicht, 16, 17 Jahren, als ich da ein bisschen angefangen hatte, halt so in meiner Freizeit Sachen aus Amerika halt so vertonen und so weiter und so fort. Da hast du dann auch gemerkt, wow, das ging total ab. Es war in kurzer Zeit sehr, sehr populär. Niemand hat mich da aufgehalten. Auch nicht, wenn das als auf dem Höhepunkt unserer frühen Popularität. Das heißt, es klang halt nach dem, was die Leute irgendwie schon gewohnt waren, das einschlägige Klientel, und es war halt eine Trendwelle aus Amerika natürlich, weil wenn da ein Trend aus Amerika kommt, dann springen natürlich alle drauf, vor allem die windigen Geschäftemacher. Und ja, und es war halt super populär. Und unsere Sachen waren dann teilweise ständig in den Top 10 von Google Video damals noch und so. Niemand hat mich aufgehalten, absolut nichts. Also, wo dann Leute schon gefragt haben, ja, bist du da nicht die Zielscheibe für irgendwas oder kommt da nicht die CIA und steigt dir aufs Dach? Und ich habe immer gesagt, nö, die einzigen Probleme, die wir haben, sind durch irgendwelche komischen Verschwörungsinfluencer da draußen, die halt irgendwie dann unser Publikum wegklauen wollen, uns irgendwie anderweitig abzocken wollen und diesen ganzen Firlefanz. Oder irgendwelche freiwilligen Helfer, die dann ihre Hilfe anbieten und dann meinen, sie können nach 3 Wochen im Chefsessel sitzen und eigentlich keine Leistung bringen. Also diese typischen Verrücktheiten, ja. Niemand hat uns da aufgehalten. Niemand. Das war so gewollt. Also gerade auch in der Anfangsphase, so mit 9-11-Material. Ich meine, man hat dann schon auch die andere Seite bedient, das heißt Popular Mechanics und die NIST und so, die haben dann schon natürlich auch Material gebracht im Mainstream, um halt dieses Verschwörungszeug auch wieder ein bisschen einzudämmen. Aber man hatte halt wirklich so ein Gaspedal und ein Bremspedal. Ja, das heißt, Verschwörungszeugs wird halt eben, also wie gesagt, natürlich in allermeisten Fällen von hundsmiserabler Qualität, Verschwörungszeug wird gefördert und gleichzeitig bekämpft. Ja, aber untersuchen jetzt diese selbsternannten Experten ausführlich und auf nachrichtendienstlichem Niveau den Anreiz, dass Eliten jetzt halt eben dann absichtlich Verschwörungsmüll zirkulieren lassen? Nein. Und so schaffen sie es dann auch nicht, das Problem von wirklich schlechtem Conspiracy-Verschwörungskontent wirklich einzudämmen. Das ist anscheinend auch gar nicht beabsichtigt. Das Forschungsgebiet ist ein halber Scam, ein Bremspedal zu dem Gaspedal, mehr nicht. Und an Pia Lambertis Kapitel ist eines der schwächsten im ganzen Buch. Sie schreibt mit ihrem Co-Autor von dem Very Basic Concept. Ein Verschwörungsglaube bedeutet, dass manche Leute sich verschworen hätten, um anderen Leuten zu schaden. Ohne Wahrheitsgehalt, diese Verschwörungstheorie als Kriterium. Das sei gemeint mit Verschwörungstheorie und das sei das Forschungsobjekt. Also ihr Begriff wird somit bedeutungslos. Ja, dabei gibt es längst etablierte Definitionen aus den Feldern Law Enforcement, also Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste. Die Strafverfolgung kennt organisiertes Verbrechen und die Geheimdienstler kennen feindselige Geheimoperationen. Es liegt entweder ein organisiertes Verbrechen oder eine feindliche Geheimoperation vor oder nicht. Statt von einer schlechten Verschwörungstheorie zu sprechen, kann man einfach von einer schlechten Analyse bzw. Hypothese sprechen, die dabei scheitert, organisierte kriminelle Handlungen oder Geheimoperationen zu beweisen oder genügend Anhaltspunkte zu finden für einen begründeten Verdacht. Lamberti liefert seitenweise überflüssiges Geschwalle über Definitionen, obwohl es in den ersten paar Kapiteln des Buchs und in weiteren Kapiteln bereits ausführlich besprochen wurde. Wie oft sollen wir das gleiche Zeug, oberflächliche Zeug, nochmal hören? Verwendet man stattdessen etablierte Begriffsdefinitionen aus der Polizei- und Geheimdienstwelt, merkt man sofort, dass Lamberti und Kollegen gar nicht wirklich qualifiziert sind für die Materie, es sei denn, es handelt sich jetzt um Besprechungen von Zeugs wie Flacherde. Ja, also das trauen wir dann der Lamberti noch zu. Also man schafft sich irgendwelche dummen Definitionen, die alles und nichts umfassen, um im Geschäft zu bleiben. Lamberti bringt wieder nur das altbekannte Geschwalle, dass Leute sich machtlos fühlen, nicht analytisch denken und deshalb an Verschwörungen glauben. Echt jetzt? Das gleiche simple Geschwalle wie in allen anderen Chapters von dem Buch? Ich meine, bleiben wir realistisch, das Individuum ist in der Welt tatsächlich fast machtlos. Ja, ohne Anwalt oder Fachanwalt kapiert der Bürger nicht einmal grundlegendste Rechte und strafrechtliche Prozedere. Ich meine, das gewöhnliche Recht ist ja schon hyperkompliziert. Der Bürger hat von gar nichts so Ahnung und dann gibt es ja noch spezielleres Recht und natürlich auch Sachen wie Europarecht, ja. Das Individuum ist da vollkommen überwältigt und in den meisten Ländern ist es auch so, wenn du nicht ein Vermögen hast, um dir die Staranwälte zu leisten, dann bist du einfach ein Niemand. Die Polizei kann auch den Normalbürger nicht wirklich schützen, weil die paar Streifenbeamte die simplen Gesetzesverstöße beackern und bei den Großen schnell an ihre Grenzen stoßen. Das heißt, wenn jetzt der Normalbürger von der kriminellen Gruppe oder wenn der Normalbürger jetzt da angegriffen wird mit irgendeiner fiesen Geheimoperation, illegalen Geheimoperation, dann kann der Normalbürger da eigentlich nicht viel machen. Und es findet sich auch immer der passende Gummiparagraf, um jetzt Zersetzungsmaßnahmen hier einzusetzen über die Geheimdienste. Dann alle paar Jahre ein Kreuz zu malen auf einem Stück Recyclingpapier für Politiker, die der Bürger gar nicht wirklich kennt, ist auch keine Macht. Das heißt, der Bürger ist tatsächlich de facto machtlos. Deswegen brauchen sich die Herren und Damen, Experten über Verschwörungstheorien, brauchen die sich jetzt auch nicht gerade wundern, dass sich so viele Menschen machtlos fühlen und dann eben irgendwelchen Bauernfängern, irgendwelchen Verschwörungsinfluencern auf den Leim gehen. Also die bezeichnen sich oftmals als Skeptiker, ja, diese Akademiker, aber wie gesagt, die Skepsis ist halt bloß gegenüber irgendwelchen machtlosen oder wenig mächtigen Verschwörungsinfluencern. Gegen die ist man skeptisch. Aber gegenüber allem, was wirklich Macht hat, da ist man dann plötzlich überhaupt gar nicht richtig skeptisch. Ja, und dann forschte man hier halt eben dann noch weiter rum. Man forschte weiter rum an halt Menschen, halt immer das gleiche Thema. Warum glaubt jetzt Joe Schmo, also Max Mustermann, an Verschwörungstheorien? Ja, warum? Und man blickt da so ein bisschen von oben herab auf die Bürger. Das erinnert auch so an britische Forscher, die dann nach Afrika reisten, um irgendwelche primitiven Stämme zu erforschen. Aber so einfach ist das halt nicht, ja. Eigentlich müssen die Forscher ja auch mal reingehen bei Geheimdiensten und Leute interviewen, aber das ist ja kaum möglich. Unterhalten Sie sich mal mit einem Geheimdienstler, der schon seit einigen Jahren da im Geschäft ist und so. Das ist halt so eine gewisse Burnout-Quote. Oder man bezeichnet das auch als Jaded. Das heißt, irgendwann hast du so viel gesehen, dass du wirklich niemandem mehr traust und gar nichts traust. Und gab es ja diese klassischen Beispiele. Ich weise darauf hin, dass das wirklich so ein Klassiker ist, gerade bei den Amerikanern, gerade bei der CIA und anderen US-Diensten. Das heißt, die CIA geht ins Ausland irgendwo im Ostblock oder generell und die CIA baut dort Dissidentenbewegungen auf. Also man gibt denen Geld und teilweise Waffen und Know-how und so. Man baut die auf und ermuntert die, dass die mal richtig was machen. Und dann im entscheidenden Moment lässt man die Dissidenten da hängen. Und die werden dann eben brutal von der Regierung dann aufgemischt. Ja, und der normale CIA-Agent da vor Ort, Field Agent oder der lokale Station Chief, dem sind dann die Hände gebunden, weil halt von oben dann die Order kommt und es das heißt dann halt von seinen Vorgesetzten, ja, der Wind hat sich halt gedreht in der Politik und aus welchen Gründen auch immer wurde jetzt da halt die Operation da abgeblasen. Und dann darfst du als normaler Field Agent von der CIA oder als Station Chief zuschauen, wie da Menschen hochgenommen, verhaftet werden, teilweise gefoltert werden, wie da Familien auseinandergerissen werden. Dissidenten, mit denen du auch teilweise selber gearbeitet hast, also deren Vertrauen du dir erarbeitet hast, und die Leute, mit denen du auch wirklich eine emotionale Bindung hast, die Leute werden dann fertig gemacht. Das heißt, irgendwann bist du halt als Agent total jaded, das heißt total zynisch und also du hast alles schon gesehen, ja. Also jede Form des Hintergehens, jede Form des Betrugs, des Verrats. Und du musst es auch selber immer wieder machen in dem Beruf. Und das ist halt eben so die Realität. Und das ist anscheinend etwas, was diese selbsternannten Experten über Verschwörungstheoretiker, was sie auch überhaupt nicht richtig kapieren, was sie überhaupt nie richtig erforscht haben, was sie dann nie richtig hier verstanden haben. Das heißt, richtige Profis für Geheimoperationen, die blicken halt einfach auf die Welt anders. Und das hat nichts zu tun mit dümmlicher Paranoia oder ungebildet sein oder irgendwie, dass die jetzt einfach nur ängstlich sind und irgendwelchen Bauernfängern da auf den Leim gehen und so. Also, dann will man Verschwörungstheoretiker einteilen in drei Hauptkategorien: die Aktivisten, dann die Retreaters und die Mediators. Also, die Aktivisten sind die anscheinend, heißt es, die halt so laut auf andere zugehen, auf Demos gehen und so. Teilweise auch wirklich militant werden. Dann die Retreaters, das sind dann so die Spirituellen, so die Esos, die vermeiden halt negative Emotionen und wollen eher in sich selber reingehen und halt eben dann positive Energien ausstrahlen und so. Und dann gibt es noch diese Mediators, die versuchen halt Brücken zu bauen zwischen den unterschiedlichen Kategorien von Verschwörungstheoretikern und wollen halt vermitteln zwischen den unterschiedlichen Überzeugungen. Aber ich meine, gerade in der Verschwörungsszene ist es ja furchtbar, da irgendwie eine Form von Einigkeit zu erzeugen, weil es gibt halt keine Maßstäbe, keine Professionalität, kein gar nichts. Das heißt, also keine Maßstäbe, die irgendwas taugen. Und sobald irgendjemand irgendwas aufgeschnappt hat und jemandem gefällt diese Idee, ist er halt überzeugt von der Idee. Und fühlt sich da vollkommen im Recht, ja. Und die Zeit drängt und dies und jenes. Es ist. Unabhängig davon, diese Gefühle treten auf, unabhängig davon, ob man tatsächlich Recht hat oder nicht. Allein das Gefühl, Recht zu haben, ist für die meisten Leute, allermeisten Leute genug. Und so ein Profi, so ein Geheimdienstler, Profis, die streiten sich auch untereinander auch. Die haben unterschiedliche Sichtweisen und bewerten Dinge einfach unterschiedlich. Also da herrscht auch nicht immer Einigkeit. Aber bei einem funktionierenden Geheimdienst, einer funktionierenden Abteilung, da hast du es halt mit Profis zu tun, die halt ihre Meinungsverschiedenheiten jetzt nicht irgendwie auf eine Weise austragen, die kindisch ist oder destruktiv ist. Ja, und dann gibt es noch so Kategorien, die man hier nennt. Das ist alles natürlich sehr abschätzig und sehr abfällig. Also man spricht hier von verschiedenen Arten von Verschwörungstheoretikern. Also sie nennen hier die Midlife, also jemanden, der in einer Midlife-Crisis ist. Wenn da jetzt nicht sonderlich konkret, ich meine, was soll das heißen? Ich meine, Midlife-Crisis kann vieles bedeuten. Ich meine, wenn Leute halt eben dann wirklich älter werden, also gerade Männer, wenn die älter werden und so, dann merken sie vielleicht dann auch wirklich, dass sie halt in ihrem Leben ausgenommen worden sind wie eine Weihnachtsgans, also vor allem vom Staat, über die Steuern. Sie merken halt, dass ja, das halt, dass sie sich nie wirklich selber verwirklichen konnten und dass halt alles immer gesteuert ist und mit eine Zillion Gesetzen und so. Und natürlich, eine Midlife-Crisis wird jetzt hier so dargestellt in diesem Verschwörungsexpertenbuch da über das Phänomen Verschwörungstheorien, wird so dargestellt halt als Schwäche, wenn jemand eine Midlife-Crisis hat. Aber das kann auch alles Mögliche bedeuten, wenn jemand halt etwas älter wird und halt sehr ungehalten wird, sehr wütend wird und enttäuscht ist generell von der Zivilisation. Aber so wie die sich das Videos hier darstellen, hast du halt einfach dann Leute, die dann in so eine Männlichkeitskrise reinkommen und sind einfach dann unzufrieden und so und gehen dann halt Influencern auf den Leim und so weiter und so fort. Ich meine, es gibt's natürlich auch, ja, dass halt einfach dann, dass Leute dann sich den nächstbesten Gruppennarzissmus suchen, also in Form von Verschwörungsszene, bei anderen ist es Islamismus oder was auch immer. Es gibt auch linken Gruppennarzissmus, wo auch so lauter gescheiterte Leute reingehen oder Leute reingehen, die unzufrieden sind und wütend sind. Das gibt es schon, aber ich meine, wenn halt eben sehr viele Leute in so eine Midlife-Crisis landen, dann deutet das ja ziemlich stark darauf hin, dass etwas in unserer Gesellschaft wirklich kaputt ist. Und Regime oder generell Supermächte, Großmächte wollen ja eigentlich keine zu lebendigen, gesunden Bürger, weil das wäre ja zu gefährlich. Dann meint man hier noch eine Kategorie entdeckt zu haben von Verschwörungstheoretikern, der sogenannte Failed Historian. Ich weiß jetzt auch nicht genau konkret, was sie damit meinen. Ich meine, kaum jemand will sowieso wirklich Geschichtsforscher sein. Aber man meint damit wahrscheinlich halt einfach so gescheiterte Akademiker, also Leute, die dann irgendwie meinen, sie würden dann später im Leben, können dann ihre akademischen Träume irgendwie ausleben oder sowas. Aber ich meine, in den gewöhnlichen Verschwörungsmedien sind die Narrative ja so simpel, dass meistens so simpel und so blöd, das ist ja meilenweit entfernt von richtiger Forschung. Also verstehe ich jetzt den Punkt ja auch nicht so richtig, was sie damit jetzt wollen. Dann hat man hier noch so eine Kategorie Damaged Survivor. Was soll das jetzt auch wieder heißen? Also, ich meine, es gibt ja Rekordmengen an sexuellem Missbrauch, Kindesmissbrauch. Das Problem wird nie richtig angegangen. Stattdessen will man das Problem irgendwie lösen durch irgend so einen Woke-Krempel, der nichts bringt. Anstatt das Problem wirklich zu lösen. Und es gibt halt einfach zu viele Leute, die wirklich beschädigt sind durch ihre Umwelt. Und ihr persönliches Umfeld. Ja, Eltern taugen nichts, Lehrer taugen nichts, Freunde taugen nichts wirklich. Es gibt keine richtigen Vorbilder. Ja, niemand taugt irgendwas, nichts taugt irgendwas. Schon gar nicht der Staat, schon gar nicht die Konzerne. Auch die Akademiker taugen nichts, die helfen uns da auch nicht weiter. Das gibt's halt schon, dass Leute halt saumäßig viel Pech im Leben hatten und dann jetzt irgendwie meinen, dass sie mit diesem Verschwörungsaktivismus da irgendwas reißen. Aber es ist wirklich sehr seltsam, was sie da in diesem Buch hier halt eben da für Stereotypen da benennen, ohne da das genau aufzuschlüsseln. Und dann reden sie noch über Clinical Nutcases, also einfach nur verrückte Leute. Aber auch da muss man sich fragen, wenn es halt eben dann eine erschreckend hohe Quote gibt an Leuten aus dem Schizospektrum, also sich nur volle Schizophrenie Psychosen, sondern eben dann auch leichtere Formen, also Schizotyp, Schizoid und Paranoia, leichtere Paranoia, drogeninduzierte Psychosen und Schäden. Und solche Sachen. Also allein die schiere Anzahl an Verrückten zeigt doch, dass etwas an dieser Gesellschaft tatsächlich massiv nicht stimmt. Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert. So, die Wissenschaftler machen ja alles Mögliche und angeblich leben wir ja in der tollen Aufklärung und so und alles müsste ja toll sein. Aber irgendwie ist alles Mögliche da draußen kaputt. Und wir sollen da gar nicht so richtig nachschauen, warum. Ja, genau, also viel wurde ja geredet über die Crisis of Masculinity. Auch Joe Rogan, der sich ja interessiert für richtige Forschung. Also hatte ja diesen einen Gast vor einer Weile mit dem Buch über Operation Chaos. Richtige Forschung, ja, dafür interessiert sich Joe Rogan, aber er hat halt eben dann gemerkt, dass einfach die Standard-Verschwörungsmedien, dass es einfach nichts taugt. Es gab zwar so eine Hochphase nach 9/11, da war Joe Rogan auch so begeistert noch von Infowars und so, aber das ist längst vorbei. Joe Rogan bezeichnete halt, oder also es gibt halt zu viele Leute laut ihm in Verschwörungstheoretikerkreisen, zu viele Männer, die, ja, die einfach wirklich massive Männlichkeitsdefizite haben, extrem unattraktiv sind für das andere Geschlecht. Und damit kann Rogan halt nichts anfangen. Das müssen wir wirklich erforschen. Warum? Ja, warum sind halt bestimmte Leute da halt so hingezogen zu gewöhnlichen Verschwörungsmedien? Und warum machen diese Verschwörungsmedien bei diesen Leuten alles nur noch schlimmer? Also schon auffällig, wenn jetzt im 21. Jahrhundert mit all der Wissenschaft und die Regierung, die alles managen will und Zwangsbildungssystem und so, wenn da so eine massive Männlichkeitskrise da ist. Ja, und die viele Betroffene, also gerade viele junge Leute, viele junge Männer, die versuchen sich dann damit irgendwie zu behelfen, das Problem irgendwie zu lösen, indem sie halt dann irgendwelche rechten Podcasts hören und so, aber so richtig passiert dann auch nichts. Und viele verwechseln halt Männlichkeit mit Narzissmus. Das ist so der größte klassische Fehler überhaupt. Aber sobald du da mal wirklich reinschaust, müsstest du dich auch fragen, wie ist es denn mit Narzissmus in der Regierung, bei den Akademikern, bei den Großkonzernen? Also, das heißt, wir sehen ja gleichzeitig, das heißt, viele junge Männer arbeiten dann für Mindestlohn und so, gerade in Amerika, haben überhaupt keinen Status. Und dann siehst du, wie dann Staatsorgane rumprollen, Politiker rumprollen, Celebrities rumprollen, Business-Bosse rumprollen. Die prollen rum, bis es qualmt. Ja, also Jeff Bezos spielte ja vor einer Weile noch den Nerd und jetzt will er den Obercoolen spielen und so. Das heißt, die stellen da ihren Reichtum zur Schau, ihren Status zur Schau und wollen so die Alpha-Männer sein. Und es ist halt so eine riesige Asymmetrie zwischen halt diesen Typen und dem normalen Bürger. Und diese Jeff Bezos-Leute da draußen und viele andere, die halt hohen Status haben, solche Leute, die wollen ja keine Konkurrenz durch die Normalbürger. Der Normalbürger soll mindestens ein bisschen dysfunktional sein, ein bisschen plemplem, brav seine Steuern zahlen. Ja? So läuft doch der Hase. Ich meine, was ist das Erste, und da gibt es ja ganz breite Forschung dazu, was ist das Erste, was Leute machen mit Psychopathie und Narzissmus, wenn sie sich irgendwo einrichten? In ihrem persönlichen Umfeld, beruflichen Umfeld, wenn sie halt Einfluss haben und so und Entscheidungen treffen können. Was machen Narzissten und Psychopathen? Beziehungsweise, wenn sie noch nicht so richtig in der Chefposition sind, wo sie gerne sein wollen. Was machen Narzissten und Psychopathen? Nun, sie sorgen dafür, dass andere sich streiten. Sie versuchen, andere Leute so stark zu schwächen wie nur möglich, damit sie halt eben dann da dominanter sind. Wenn wir jetzt denken, was machen dann Psychopathen und Narzissten, wenn sie in der Regierung sind, wenn sie in den Großkonzernen sind? Nee, sie machen im Prinzip das Gleiche. Sie sorgen dafür, dass die meisten Menschen da draußen geschwächt sind, dass sie einfach keine Konkurrenz darstellen, dass sie keine Gefahr darstellen. Ja, und das heißt, man hat jetzt halt so eine Männlichkeitskrise, man hat auch eine Wohlstandsverteilungsasymmetriekrise. Und dann gibt man den frustrierten Leuten da draußen halt Scheinlösungen oder Ablenkungen. Also teilweise ist es Narzissmus, was man den Leuten anbietet, auch im politischen Bereich, Aktivismusbereich, Alkohol, Drogen, Fernsehen, Videogames. Ja, das heißt, man weiß halt, manche Leute, die kriegst du abgelenkt. Manche sind einfach zufrieden, die haben so ein bisschen so ein Hau oder sind schrecklich langweilig und die zahlen brav ihre Steuern. Mit denen hast du kein Problem als Oberschicht. Ja. Aber es gibt halt immer noch so ein gewisses Potenzial an rebellischen Leuten und die musst du halt dann irgendwie anders bearbeiten, dass die sich halt abstrampeln und dass die sich gegenseitig bekämpfen. Ja, links gegen rechts, Frauen gegen Männer. Und so weiter und so fort. Und du gibst denen auch so Scheinlösungen, also zum Beispiel, ja, irgendwelchen Aktivisten oder Ideologenkrempel. Dass die sich halt dann abstrampeln, ohne jemals ihre Ziele wirklich zu erreichen. Es hat ja auch konstruktive Motive, wenn Leute rebellieren. Ja? Das heißt, die Menschen da draußen fühlen sich wie halbe Leibeigene unter einer mächtigen Oberschicht. Sollten die Akademiker das nicht besser nachvollziehen können? Also nehmen wir doch mal rein als Gedankenexperiment, nehmen wir doch mal diesen Forschern, die sich da als Experten betrachten zu dem Phänomen der Verschwörungstheorien, nehmen wir mal diesen Forschern ihren Job weg und ihren Status weg. Dann bleibt nichts mehr. Denen bleibt nichts mehr. Wenn die mal 4 Wochen lang oder ein halbes Jahr lang arbeiten, im Amazon-Packlager oder als Fahrer bei UPS, dann glauben auch diese Leute an Verschwörungen. Da wette ich drauf, dass die ihre Weltsicht ändern, dass die ihren Outlook ändern. Dann fangen die auch an Verschwörungen zu glauben. Wir haben halt einfach einen mehrfachen Bias bei diesen Forschern. Das heißt, die Forscher haben Status, sie waren an Universitäten, vielleicht auch in gewissen Studentenverbindungen, die wählerisch sind. Und die Akademiker glauben fälschlicherweise, dass Akademiker die Aufklärung machten. Sie glauben dementsprechend auch Falschinformationen über Freimaurer und der Illuminatenorden und solche Gruppen. Es war der Hochadel mit seinen Geheimdiensten. Es war der Hochadel mit seinen Geheimdiensten, der die Aufklärung durchgeführt hat, der die Wissenschaft kontrolliert hat, die neue Ära der Wissenschaft über die Royal Society und die Universitäten. Und auch über das Freimaurertum, ja. Das Freimaurertum wurde ja 1717 neu geschaffen unter König George I. vom britischen Kolonialreich. Eines der gefährlichsten, aggressivsten, brutalsten, gierigsten, ausbeuterischsten Großmächte in der gesamten Geschichte. Mit Weltregierungsanspruch. Und in diesem britischen Kolonialreich hat man eben dann, also das britische Freimaurertum, es gab ja noch halt andere Abspaltungen und Copycats und so. Jeder kann eine eigene Loge aufmachen, klar. Aber jetzt dieses britische Freimaurertum, das wurde halt parallel geschaffen mit der Royal Society, weil der Hochadel eben kapiert hatte, man kann ein Imperium nicht ewig so weiterführen wie im Mittelalter, wie in der Antike. Ja, Bauernleibeigene bezahlen Steuern in Form von Getreide und damit bezahlst du dein stehendes Heer. Nee. Mal hat es dann anders gemacht, haben gesagt, wir brauchen Wissenschaft, um halt groß rauszukommen als Empire. Wir brauchen Wissenschaft, dazu brauchen wir eine lebendigere, etwas freiere Gesellschaft. Deswegen muss man da die Gesellschaft umbauen. Und deswegen hat der Hochadel eben dann auch die wichtigen, bekannten Figuren der Aufklärung bezahlt. Ja, jeder wichtige deutsche Aufklärer war bezahlt vom Hochadel. Leider. Diese elenden Faker-Ratten, nach denen unsere Gymnasien benannt sind. Und auch, wie gesagt, das britische Freimaurertum war das Werk des Adels. Es ist einfach so, ja, egal, was jemand sich da einbildet. Dann Illuminatenorden, diverse andere Einrichtungen, das waren alles mehr oder minder solche Vehikel für die gesteuerte Aufklärung. Und ich meine, ich habe das ja selber gesehen, das heißt, du bist dann irgendwie, ich war, was war ich, so 17 rum an 9/11. Das heißt, meine Lehrer am Gymnasium dachten ja, sie repräsentieren die Aufklärung und die alles, was schön und toll ist und so. Und sie repräsentieren Wissenschaftlichkeit. Und dann passierte 9-11 und der Krieg gegen den Terror und zwei Kriege, Afghanistan, Irak und Patriot Act und Folter von Terrorverdächtigen. Und was war dann? Was waren dann die schönen Worte in der Realität wert von den aufgeklärten Lehrern? Nichts. Diese feigen Ratten haben nur ihre Kohle kassiert jeden Monat. Viel zu viel Kohle für den Job, den jeder Nachhilfelehrer hätte machen können. Für 15 Euro die Stunde. Hauptsache Kohle kassieren, den Staat, den eigenen Status behalten, die eigenen Lebenslügen behalten. Ja. Die hatten keine richtigen Ideen. Ich meine, ich habe mir als Schüler gedacht, okay, was, das ist jetzt die Aufklärung, das ist jetzt unsere Welt, das ist jetzt hier so die Realität. Das ist nicht das, was in der Broschüre drin stand. Ja, in der Aufklärungsbroschüre. In der Werbebroschüre. Ich meine, klar, braucht man sich jetzt nicht erwarten, dass jetzt dann irgendwie so Lehrer, Beamte, dass die jetzt dann plötzlich dann ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen und ihren Job aufgeben und ihren Beamtenstatus aufgeben und ihre Häuser, die sie abbezahlen, dann irgendwie zum Teufel jagen und so, um jetzt da irgendeinen blöden Aktivismus zu machen. Aber nichtsdestotrotz, die Verlogenheit konnte halt nicht größer sein. Man hätten sie halt zugegeben, okay, liebe Kinder, wir dürfen es euch ja eigentlich nicht sagen, aber die Welt ist halt ganz anders als das Marketing hier. Die Schule ist ein Scam. Ja, es ist, alles ist eigentlich ein Scam an dieser Welt. Und wenn ihr das mal kapiert habt, dann ist es ein wichtiger Schritt zum Erwachsenwerden. Und wir Lehrer sind ein Scam. Wir sind nur hier, um unser Geld zu kassieren. Aber die Lehrer behielten diese Lügen bei. Und predigten dann irgend so einen nutzlosen Aktivismus. Ah, wir machen alle bei dieser Demo mit, diese weltweite Demo, irgendwie Protest gegen den Irakkrieg, glaube ich, war das oder so. Und wir schwenken dann irgendwelche Schilder und halten uns an den Händchen. Gebracht hat es natürlich nichts. Und ja, und dann wurde noch so ein bisschen indirekt halt so gepredigt, ja, dann wenn ihr erwachsen seid und wählen dürft, dann wählt halt SPD. Problemchen war nur, dass halt Schröder, gerade als Kanzler, dass der halt eher auf der Seite war von Russland und die Russen hatten ja ihren eigenen Krieg gegen den islamischen Terror und die Russen hatten den Tschetschenienkrieg und die Verbindung zwischen Schröder und Putin wurde immer krasser und krasser und krasser. Also auch hier wieder die pure Lebenslüge, die Lüge vom Bildungssystem, die Lüge von der Aufklärung. Das war das Bild, das sich mir ergeben hat. Und dann wundern sich irgendwelche nutzlosen Pia Lambertis, irgendwelche überbezahlten Trullers, wundern sich, dass ich selber gesagt habe, ich will jetzt selber lernen, ich will selber forschen, wie die Supermächte funktionieren, wie diese geheime Krempe funktioniert. Wundern die sich da wirklich noch drüber? Und klar, einer der frühen Einflüsse, neben vielen Einflüssen, vor allem in Buchform, richtige Bücher, einer der Einflüsse war halt die amerikanische John Birch-Linie über Infowars und so. Aber wir haben ja auch ziemlich schnell gemerkt dann, wo der Hase dann hinläuft bei denen und haben dann unser Publikum da auch mehr und mehr drüber aufgeklärt. Aber irgendwas vor 10, 15 Jahren soll mich dann heute noch diskreditieren? Oder soll generell das Interesse diskreditieren, rauszufinden, wie die Supermächte und Geheimdienste funktionieren? Weil es da draußen so elitenfinanzierten Verschwörungsmedien Dreck gibt. Deswegen soll ich nicht selber forschen dürfen? Oder wie oder was? Deswegen soll ich einfach nur das nachplappern, was Pia Lamberti da schreibt oder was sie dann woanders abgeschrieben hat. Meinen die das? Ja, oder an der Uni. An der Uni ging es dann weiter. Das war ein reiner Circle-Jerk über wie toll die Europäische Union doch ist. Und wir bauen alle an diesem großen Konstrukt, an der Europäischen Union. Wir bauen hier eine Pyramide, hieß es und so. Und das heißt, man baut hier an der aktuellen Form des alten römischen Empires im Prinzip weiter. So lief das, ja. Und dann hieß es halt noch, was war da noch in dieser, genau. Und die wollten, also das war noch 2006, 2007 rum, die Professoren an der Uni wollten kein schlechtes Wort hören über Putin und das Putin-Regime. Null. Weil irgendwie Bertelsmann, die ja da eh alles bezahlt hatten oder da irgendwie den Einfluss drauf hatten, Bertelsmann hat gesagt, und die Eliten haben ja gesagt, dass das gut ausgehen wird mit Putin. Und da wollten die kein böses Wort hören über die Russen und über Putin. Wahrscheinlich sagen die exakt, sagten dann exakt dieselben Professoren ab 2014, Ukraine-Krise, ab da sagten die wahrscheinlich ihren Studenten genau das Gegenteil. Der Wind hat sich gedreht. Schöne Aufklärung ist das. Schöne Aufklärung ist das. Ja, und wie gesagt, und dann merkst du halt recht bald, das war bei mir ist eben so der Fall, merkst du halt, dass ja wirklich alles ist ein Scam, unter anderem auch halt eben die Verschwörungsmedien, die Verschwörungsszene. Absoluter Scam. Total krank. Total korrupt, total kaputt. Wie alles andere auch. Ja, und dieses Routledge Handbook of Conspiracy Theories, also das Standardwerk zu dem Thema Verschwörungstheorien und Verschwörungstheoretiker, dieses Buch bezeichnet, also einem der Kapitel, bezeichnet die Illuminati als Aufklärergruppe, als Aufklärungsgruppe, die politische Korruption bekämpfen und die Gesellschaft reformieren wollte. Wie hoffnungslos naiv kann man sein? Da war der Ex, da waren Ex, wirklich der Hochadel war drin im bayerischen Illuminatenorden mit engsten Verbindungen zum britischen Kolonialreich. Der Adel brauchte eine Erneuerung durch Wissenschaft. Man wollte andere Länder destabilisieren mit halt Geschwalle über Aufklärung. Selbst ein Trottel muss kapieren, dass es Britannien damals in die Hände spielte, in anderen Ländern wie Deutschland, Frankreich und so weiter Stimmung zu machen gegen den Adel dort. Ich meine, wir reden hier über die absoluten Basics, der Geheimdienstarbeit. Aber da versagen ja die Herren Akademiker. Nein, sie glauben, der Illuminatenorden war eine Organisation, die sich der Aufklärung verschrieben hatte und die wollten ja nur das Gute und die Gesellschaft reformieren. Wie dumm kann man sein? Wie unglaublich dumm kann man sein? Und dann begreifen sich die Akademiker heute als Teil einer Bruderschaft, ja, und sie betrachten sich dann als die Fortführung der Illuminatentradition. Sie retten das Gute, sie bewahren das Gute in der Welt. Ganz toll. Ganz toll. Also, fragen Sie doch mal die Opfer des britischen Kolonialreichs, wie es denen so ergangen ist. Ach ja, die sind alle tot. Die wurden bestimmt sehr, sehr stark erleuchtet, die Leute da draußen. Und die Akademiker-Deppen glauben, dass solche impotenten, nutzlosen Nerds wie sie selber, solche impotenten Nerds es geschafft hätten damals, die Adelsherrschaft zu zerstören, dass diese impotenten Nerds es geschafft hätten, die etablierten Reiche zu beenden und etwas ganz Neues zu schaffen. Das glauben diese impotenten Akademiker-Fußmatten. Das glauben die. Das ist deren Bubble, das ist deren Gruppennarzissmus. Und deswegen wollen die auch nichts hören über Verschwörungen und blablabla. Und die denken dann, was fällt denn diesen Verschwörungstheoretikern ein, schlecht zu reden über den Illuminatenorden und über die Freimaurer und so. Völliger Disconnect. Völliger Disconnect. Also man Also da kommt anscheinend niemand von diesen Akademikern auf den Gedanken, dass Welfen, Wettine und Reginare über ausladende, kompetente Geheimdienste verfügten. Ja, also gute Akademiker-Nerds und Seilschaften hätten sich dann im Guten verschworen und uns die Aufklärung gebracht. Und heute würden blöde Verschwörungstheoretiker versuchen, die Aufklärung rückgängig zu machen. Dagegen kämpfen jetzt die Akademiker-Nerds. Wenn du merkst, da wirklich in einigen Kapiteln, es ist einfach unintelligent, was die da reinschreiben. Es dreht sich immer um dieselben paar Talking Points und dann fängt der nächste wieder an mit Definitionen und Begriffsdefinitionen und labert, dass halt verängstigte Leute dann an Verschwörungstheorien glauben, weil es halt dieses psychologische Bedürfnis dafür gibt und so. Das haben wir dann alles schon 100-mal gehört. Und die Akademiker reden dann über Copy and Paste, Remixing und Adapting bei den Verschwörungstheoretikern. Aber die Akademiker machen das Gleiche. Die Akademiker sind sich da total ähnlich, beziehen sich dauernd auf dieselben Quellen oder sehr ähnliche Quellen. Das heißt, du siehst halt, klar, bei den Verschwörungsmedien, bei den üblichen Verschwörungs-Content-Producern, der eine kopiert einfach Copy and Paste, ja, der nächste adaptiert ein bisschen, fügt so ein bisschen eine eigene Note hinzu. Dann gibt es so Collagen, der nächste macht wieder eine Collage, so eine Art Mixtape und so. Und mehr passiert da eigentlich nicht. Ja, richtige Forschung gibt es da nicht. Und bei den Akademikern ist es nicht ganz so schlimm, aber es ist halt eben auch so. Es gibt viel Copy and Paste bei den selbsternannten Experten zu Verschwörungstheorien. Viel Copy and Paste, viel Remixing, viel Adapting. Ja, sicherlich finden Standard-Verschwörungstheoretiker, Verschwörungsmedienkonsumenten finden es mega, also Verschwörungsmedienkonsumenten finden es mega spannend, ja, dieses Gefühl zu haben, in Geheimnisse eingeweiht zu werden. Aber genauso geht es doch Wissenschaftlern und Mitgliedern von Geheimgesellschaften. Die geilen sich dran auf, dass sie dann irgendwie die nächste Stufe der Erleuchtung dann bekommen. Ja, und dürfen dann wieder so Shakespeare-mäßig irgendeinen so Ritualtext auswendig lernen und den dann halt Wort für Wort perfekt da wiedergeben in der Loge. Und das hat halt einfach dann diesen emotionalen Effekt und da geilen sich Leute wirklich dran auf. Und die Geheimgesellschaften der Aufklärungsära, das ist halt, die haben alles mehr oder minder mit per Copy and Paste oder per Adaptieren, per Remixing übernommen aus dem Mittelalter und der Antike, vor allem die Antike. Ja, deswegen hast du altägyptische Symbolik im Freimaurertum, deswegen hast du römisch-griechische Architektur im Freimaurertum, deswegen hast du dann genau so und so viel Bodenfliesen in dem Maßverhältnis und so weiter, weil das alles halt zurückgeht auf die Mysterienkulte der Antike. Ja, nicht alles, nicht, natürlich längst nicht alle Mysterienkultaktivitäten der Vergangenheit in der Antike war jetzt schlecht. Die Forschung, wo da krasseres Zeug passiert, das gestaltet sich natürlich dann super schwierig. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt viel Copy and Paste bei der Antike. Das ist einfach so. Ich hoffe mal, dass kein Freimaurer so blöd ist, um das nicht zu kapieren. Leute geilen sich dran auf und es ist halt sehr viel einfach nur Copy and Paste. Remixing und Adapting. Die Akademiker präsentieren in ihrem Buch, sie präsentieren eigentlich, obwohl sie das ja nicht explizit ausdrücken wollen, sie präsentieren eigentlich ihre große Hypothese einer Mega-Verschwörung gegen die Aufklärung. Also da gibt es so ein Kapitel dann über dann spricht man über politische zur Waffe umfunktionierte Verschwörungstheorien unter Trump. Also wenn dann Profis gezielt Verschwörungsnarrative konstruieren, um das politisch als Waffe zu verwenden. Aha. Ich meine, klar, die Russen machen das. Das gibt ja auch die NATO offen zu und will das natürlich offen bekämpfen inzwischen und auch verdeckt bekämpfen. Haben jetzt gesehen, Russen-Medienkanäle werden jetzt dicht gemacht auf YouTube und so. Da kommen noch viel, 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 viel mehr Maßnahmen. Und wenn die Russen das machen, also staatliche Systeme, staatliche Geheimdienste halt Verschwörungsnarrative verbreiten, dann kann man sich vorstellen, dass westliche Dienste das eben dann auch machen. Aber darüber wollen sie ja nicht sprechen, die Herren Akademiker. So ein bisschen, ja, unter Trump, aber wie konnte denn Trump überhaupt erst passieren? Das ging ja nur in dem Apparat der Republicans. Das ging ja nur, weil der Council for National Policy da halt eben dafür da halt das hinter den Kulissen gemanagt hat. Und so weiter und so fort. Und Trump hatte ja auch nicht letztendlich die ganzen Befugnisse, sondern der Präsident ist ja bloß so eine Schaufensterpuppe. Und wird da gemanagt. Und Trump war ja auch weniger schlimm als Bush eigentlich. Ja, ich meine, ist es denen bewusst? Ich meine so jemand wie Pierre Lamberti, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, die hatte keine schöne Kindheit. Und so jemand scheint sich ja, also so jemand scheint ja wirklich Befürchtungen zu haben, dass es da organisierte Verschwörungen gibt von rechts. Trump, Putin, irgendwelche Großindustriellen. Dann glaube ich, hat sie mal als Sachverständige irgendwo in einem Interview oder sowas oder in einem Fernsehbericht hat sie auch mal hier ermahnt, dass wir ja schon mal sowas hatten, also mit dem NSU-Skandal, also dass halt radikale Ideologen da lange Jahre lang machen konnten. Sie waren zwar umgeben von V-Männern des Verfassungsschutzes, aber nie erfolgte da so rechtzeitig der Zugriff. Und dann wurden Akten vernichtet und so und da wurde irgendwas vertuscht. Und das weiß die Lamberti anscheinend, wenn ich mich da eigentlich jetzt nicht falsch dran erinnere. Dann soll sie es doch sagen. Ihre linken Sympathisanten. Und die Akademiker von diesem größeren Projekt mit diesem großen Routledge Handbook. Dann sollen sie es doch sagen. Okay, wir glauben selber an Verschwörungen. Okay. Wir glauben an eine rechte große Weltverschwörung. There it is, we said it. Ja, sollen sie es doch zugeben. Sollen sie sich hinstellen und sagen, wir glauben an das. Es scheint für uns total plausibel zu sein. Aber wenn jetzt irgendwelche Konservativen kommen oder rechten Leute kommen mit Verschwörungshypothesen, das ist dann Quatsch. Das muss bekämpft werden. Aber nicht unsere Theorie. Ja, nicht unsere Verschwörungstheorie über eine rechte Weltverschwörung. Unsere Theorie soll nicht bekämpft werden. Das muss gefördert werden. Staatlich am besten. Sollen sie doch mal ehrlich sein. Ja. Weißt du, wenn wir dann kommen mit ihrer, wenn die mit ihrem Psychoanalyse-Dreck kommen in ihrem Buch dann über den Standard-Verschwörungstheoretiker, der Failed Historian, jemand, der Damaged Goods ist. Okay, reden wir doch mal über Pierre Lamberti. Oder solche Leute, ja, waren die so happy in ihrem Leben? Was haben die für Erfahrungen gehabt mit Männern? Übertragen die das auf ihre Idee einer rechten Weltverschwörung? Ha? Fühlt sich das plötzlich gut an? Wenn man selber mal so seziert wird, psychoanalytisch? Ja? Glaubt sie am Ende noch an die große Männer-Weltverschwörung? Die es zu bekämpfen gilt. Für wie organisiert hält sie das alles? Das wäre mal interessant. Ja, und ich meine, sie als Frau, wenn sie da jetzt so groß feministisch ist, dann soll sich doch mal fragen, warum die Wissenschaft dominiert ist, seit langem, durch die Royal Society, eine adlige Wissenschaftsvereinigung, in parallel entwickelt mit dem Freimaurertum, warum das so männlich dominiert ist, nach wie vor männlich dominiert ist, und warum das so oldschool ist. Und warum auch die Geheimgesellschaften, die ja da parallel entwickelt wurden mit der Royal Society, warum diese Geheimgesellschaften sich immer beziehen auf die Antike, wo es nur Diktaturen gab. Wo Frauen eigentlich keine Rechte hatten. Später wird dann in dem Buch der Forscher David Robert Grimes zitiert. Von der Oxford University. Oxford hört sich doch toll an. Problem ist nur, er ist ein Physiker. Aber er äußert sich über Verschwörungstheorien. Das heißt, er äußert sich eigentlich über den Themenkomplex der Geheimoperationen, in den er überhaupt nicht eingearbeitet ist. Und ich würde mir nie anmaßen, den Physikern reinzureden und so zu tun, als kenne ich mich total gut aus mit Physik. Würde ich nie machen. Aber er meint als Physiker, er kann ja so ein paar Formeln hier hinklatschen aufs Papier und dann erklären, warum es keine größeren Geheimoperationen geben kann, die geheim bleiben. Also er wird zitiert mit der Schätzung, dass 405.000 Mitwisser nötig seien, um den Klimawandel zu faken. Er addiert einfach alle möglichen Leute zusammen, die in irgendeiner Form in dem Klimabereich arbeiten und unterstellt dann, alle müssen Mitwisser sein. Und nur so könnte so eine Verschwörung, so eine Täuschung funktionieren. Und weil ja so viele beteiligt wären an Mitwissern, würde es ja nie geheim bleiben. Also kann es keine Verschwörung geben. QED, tätschelt er sich selber auf die Schulter. Grimes' Hintergrund war ursprünglich Musik und Schauspielerei. Dann dämmerte ihm doch wohl doch, dass er einen richtigen Job braucht und studierte Physik. Was jetzt Geheimoperationen anbetrifft, scheint er komplett blank. Seine Methodik ist absoluter Dreck und Geheimoperationen sind nie auch nur annähernd so konstruiert. Geheimhaltung ist primär abhängig von zwei Faktoren, nämlich Expertise in Geheimhaltung und Geld, das für Geheimhaltungsmaßnahmen zur Verfügung steht. Geheimhaltung hat verschiedenste Preis-Leistungskategorien. David Robert Grimes hat, so sicher wie die Erde eine Kugel ist, nie einen eingehenden Code-Audit gemacht von der alles entscheidenden Hadgem-Software, die im britischen Militärkeller, Türschild Met Office, auf einem amerikanischen Supercomputer läuft. Er hat nie ergründet, dass die Klimaforschung primär militärisch ist und dass das Thema viel zu wichtig ist, als dass man jeder ausländischen Macht cleane Daten und cleane Computermodelle aushändigt. Er hat sich anscheinend noch nie damit auseinandergesetzt, wie die bestehende Forschung über ein chaotisches, nonlineares System wie das Klima nicht gut genug ist, um das Klima des Jahres 2121 akkurat zu berechnen. Die echten Fehlerquoten zu berechnen ist unmöglich. Der Versuch führt zu einer Vervielfältigung der ohnehin schon überwältigenden Datenmenge. Grimes beweist mit seinem Gestümper, warum böswillige Geheimoperationen so erfolgreich sind. Denn seine Fähigkeiten und seine Zeit sind so begrenzt, dass er nicht einmal grundlegende geheimdienstliche Prinzipien zu kennen scheint und sich dennoch anmaßt, mit seinem Fachbereich Physik komplett fremde, andere Fachbereiche erklären zu wollen. Er hat letzten Endes das Gegenteil demonstriert von dem, was er eigentlich demonstrieren wollte. Er wollte zeigen, warum Geheimoperationen größere unwahrscheinlich sind, er hat aber letztendlich unbeabsichtigt gezeigt, warum große Geheimoperationen so wahrscheinlich sind. Weil Leute wie er da nichts, aber auch nichts, gar nichts davon verstehen. Da draußen laufen also gefährlich naive Akademiker herum, die tatsächlich glauben, je mehr Personen an etwas beteiligt sind, umso unwahrscheinlicher werden Geheimoperationen. Um Gottes Willen. Wie passen das dann zusammen, wenn jetzt halt dann halt Lamberti und die anderen, wenn die da jetzt irgendwie dann so insinuieren, dass es eine große rechte Weltverschwörung gibt und so. Ich dachte, je mehr Leute daran beteiligt sind, umso unwahrscheinlicher ist eine größere Geheimoperation. Ja, wie jetzt? Oder glauben die tatsächlich? Das Phänomen von Verschwörungstheorien ist hauptsächlich oder fast nur ein Phänomen, das spontan in der Bevölkerung entsteht, was nicht richtig groß koordiniert ist. Ich meine, die erwähnen ja in dem Buch Alex Jones. Was ist mit Alex's Connections? Was ist mit der gesamten John Birch Society? Das kam nicht einfach so aus dem Nichts. Und sie sprechen von politically weaponized conspiracy theories unter Trump. Wie soll das alles zusammenpassen? Tja. Und dann hatten wir die Bundestagswahlen, hat er unseren Senf dazu gegeben auf recenter.com. Wir hatten ja Laschet genau uns genau angeguckt, wir hatten Scholz genau angeguckt und Annalena Baerbock, Robert Habeck, und zwar so angeguckt, wie andere die nicht angucken. Und jetzt sehen wir dann, welche Koalition wir kriegen, wer welchen Posten kriegt und so weiter und so fort. Wir hatten jetzt auf recenter.com nochmal einen Beitrag zu dieser Pizza Connection, also wo dann in den 90ern halt schon hier wichtige Leute von der CDU rumgemacht hatten mit den Grünen. Hier, das war in Bonn. Und das kam dann so ein bisschen raus und man nannte das dann die Pizza Connection, also die CDU und die Grünen unter einer Decke. Schon in den 90ern. Und ich habe ja in meinem neuesten Buch rausgearbeitet, dass die Klimaforschung komplett dominiert, also im Wesentlichen dominiert ist von den Angloamerikanern und dass das, das ein militärisches Wesen hat, militärische Zwecke hat. Also es kommt aus Amerika. So, Grünen orientieren sich dran. CDU orientiert sich jetzt dran. Die Mitglieder dieser Pizza Connection Gruppe machten dann immer größere Karriere. Auffällig sind auch erhebliche Verbindungen in die USA über sogenannte Atlantica-Organisationen. Somit erscheinen diese Treffen im Italiener-Restaurant eher wie ein Mini-Bilderberg-Treffen mit Olivenöl. Also Hermann Gröhe, später Staatsminister unter Angela Merkel, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Armin Laschet war dabei. Andreas Krautscheid war dabei. Mitglied der Atlantikbrücke, Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Deutsch-Britische Gesellschaft und so weiter. Haha. Norbert Röttgen. Verband Öko-Agenda mit dem Christentum. Peter Altmaier, Megakarriere in der CDU. Peter Altmaier befürchtete damals, dass sich die Kosten der Energiewende und des Umbaus der Energieversorgung bis Ende der 30er Jahre dieses Jahrhunderts auf rund 1 Billion Euro summieren könnten. Aha. Ronald Pofalla leitet seit 2015 den Petersburger Dialog der Bundesregierung mit den Russen. Eckhard von Kläden, Mitglied des Vorstands der Atlantikbrücke, Mitglied im Beirat der Atlantischen Initiative. Dann von den Grünen war dabei Matthias Berninger, wurde parlamentarischer Staatssekretär, galt als Zögling Joschka Fischers. Cem Özdemir, Young Leader Programm des American Council on Germany, verbunden mit der Atlantikbrücke. Volker Beck, Steffi Lemke, wurde politische Bundesgeschäftsführerin der Partei. Andrea Fischer, Mitglied der Gruppe Internationale Marxisten. Oswald Metzger war erst SPD, dann Grüne, dann CDU. Anfang 2018 hieß es, dass er das Berliner Büro leiten soll von Tichys Einblick. Und so weiter und so weiter und so weiter. Rezo Schlauch, Wolfgang Schmidt, Julia Klöckner. Klöckner absolvierte das Young Leader Programm des American Council on Germany. Partnerprojekte Deutschen Denkfabrik Atlantikbrücke und des American Council on Germany. Katrin Göring-Eckardt wurde Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages und Anja Heiduck. Das ist die Pizza Connection. Das Magazin Stern beschrieb 2007 die Pizza Connection mit den Worten: Steinewerfer treffen Kapitalistenknechte. Das trifft es in mancher Hinsicht sehr gut. Man könnte auch sagen, Mini-Bilderberg treffen mit Olivenöl. So, dann. Dann habe ich mir zur Bundestagswahl, hatte ich dann im Hintergrund laufen Bild TV, also den neuen Fernsehsender von Bild. Und man will anscheinend jünger werden, peppiger werden, so ein bisschen die Republicans nachahmen, also wie üblich die Amerikaner nachäffen. Gibt ja so neue Anteilseigner, also amerikanische Anteilseigner bei Springer. Ja, man will ja jetzt so ein bisschen die Amis hier kopieren. Gleichzeitig die Redakteure der Welt, auch Springer Presse, sind in Tiefstimmung. Ja, wenn es sich bald deutlich besser läuft in der konservativen Sphäre, dann wird der Laden, also die Welt, womöglich dicht gemacht. Die Weltredakteure sagten, dass Laschet nur 8,7 Millionen Stimmen in Gesamtdeutschland geholt hat. Es müssten mindestens 10 sein, besser 15 Millionen. Normalerweise gilt die eiserne Regel, nicht das eigene Nest zu beschmutzen und sogar eine Angela Merkel ewig lang zu verteidigen in der Öffentlichkeit. Aber nun ist auch dem hinterletzten Kaffeekocher bei der Welt klar, dass der ganze Wust kollabieren kann, wenn jetzt nicht Klartext geredet wird. Die Redakteure müssten dann vielleicht umschulen auf Altenpflege. Die werden noch irgendwann, also wie gesagt, wenn es da so weit kommt, die werden irgendwann nochmal hier, dem Grab von Angela Merkel irgendwann einen unfreundlichen Besuch abstatten. Was bleibt jetzt an Optionen übrig für dieses Mainstream-konservative Lager? Die neuen amerikanischen Overlords bei Springer haben ja schon dafür gesorgt, dass die Bild einen eigenen richtigen TV-Sender hochzieht. Bisher war das Projekt noch nicht erfolgreich, aber die amerikanischen Overlords haben ja schier unendlich tiefe Taschen. Das deutsche Steuerzahler-Fee ist nicht exakt vergleichbar mit dem amerikanischen, also wird Bild TV nicht unbedingt ein exakter Klon von Fox News, OAN oder Newsmax, aber das Grundprinzip, dass man vor die Kamera Personen stellt, die zumindest die Alpha-Männer-Rolle überzeugend spielen können, gilt auch bei uns. Als Versuchsballon machte man bei der Bild eine Weile lang Aktivismus light gegen die Corona-Maßnahmen, um zu sehen, ob man auf die Art bestimmte Leute abfischen kann, die gemerkt haben, dass die große Revolte via Telegram doch nicht stattfinden wird. Für die amerikanischen Overlords, also so Kreise wie zum Beispiel Koch Industries, Mellon Scaife, Olin und so weiter, sind solche Summen, die da auf Telegram an Spenden rumgehen für Aktivismus, ungefähr so viel, wie man ausgibt für einen neuen Reception Desk in einem der Konzernpaläste. Mit überschaubaren Summen und Experten für Psychometrie könnte man die CDU bis 2025 locker auf über 35% bringen und sogar darüber hinaus. Allerdings gibt es vielleicht noch tiefsitzende Hemmungen, dem teutonischen Fußvolk wirklich Alpha-Males vorzusetzen, die erzählen, wo es langgehen soll und die ein neues Selbstbewusstsein predigen. Sowas könnte ja aus dem Ruder laufen, denken die Amerikaner wohl. Selbst die härtesten AfD-Kader gerieten ja angesichts von Donald Trump in Wallungen. Vielleicht ist es ja die größere Strategie der amerikanischen Overlords, den anhaltenden Braindrain weiterlaufen zu lassen. Damit ist gemeint, dass die qualifiziertesten Deutschen seit vielen Jahren überlaufen zu den Amerikanern und wegmigrieren. Wenn also die verbleibenden qualifizierten Deutschen merken, dass die CDU ein Dumpsterfire bleibt, dann rennen sie den Auswanderberateragenturen in die Bude ein. Also so ist das. Und das wissen diese Dödel auch. Ja, bei Bild TV, in der Welt, in CDU-Kreisen. Aber anscheinend, was die amerikanischen Overlords sagen, das gilt. Wir sehen ja, die amerikanischen Kaderschmieden oder britischen Kaderschmieden, da kommen ja die ganzen Politiker raus. Das heißt, diese Politiker, die sind ja an ihren innerparteilichen Konkurrenten vorbeigezogen. Wir haben auch mal gesehen, wie das funktioniert, wie mit Helmut Kohl. Das heißt, die ganzen schwarzen Kassen machten Helmut Kohls große Karriere möglich. Problem war, dass halt dann einer der Beteiligten an dem schwarzen Kassensystem halt für die Stasi arbeitete und alle Geheimnisse weiter verriet. Und wenn du dann mal so im Sack bist von irgendeinem Geheimdienst, dann musst du natürlich dann, also wenn du halt, wenn die Stasi dich so im Sack hat, dann musst du natürlich dann heulend zur CIA laufen und sagen, die Stasi hat was gegen mich in der Hand. Und dann muss dann die CIA das dann halt, oder halt noch weiter oben, die klären das dann mit dem Ostblock, ja, und dann quid pro quo. Die DDR kriegt fette Kredite und gleichzeitig hält die DDR ihr Maul über die schwarzen Kassen von Helmut Kohl. So läuft das dann. So läuft das dann. Ja. Es ist ein Intelligence-Game, meine Damen und Herren, und sie lernen da draußen besser, wie das Intelligence-Game funktioniert. Ansonsten funktioniert nichts anderes. Weder irgendwelche Militanzfantasien, weder irgendwelche Aktivismus oder diese Standard-Parteiarbeit. Nichts davon kann funktionieren, wenn man dieses Intelligence-Game nicht beherrscht. Dann hatten wir dieses AfD-Fiasko. Ich habe ja in den letzten Jahren einiges gemacht zum Thema AfD. Und generell die rechte Sphäre und Geheimdienste in der rechten Sphäre und so weiter und so fort, wie schlimm das Problem ist. Aber nichtsdestotrotz, das Publikum mehrheitlich will natürlich belogen werden. Sie wollen natürlich dann ihren Wohlfühlfix abholen und wollen glauben, dass man mit dem alten Krempel, der seit 75 Jahren so gemacht wird, dass man mit diesem Krempel dann doch irgendwann eines Tages erfolgreich sein wird. Wird man aber nicht. Es sei denn, da steckt wieder eine Agenda dahinter, ja, mal irgendwelche rechten Kreisen so einen Sieg zuzuschanzen, um die hinterher platt zu machen oder zumindest dann diese rechten Anführer zu steuern. Das heißt, die Leute wollen belogen werden und jetzt haben sie den Salat. Die AfD ist ein impotentes Sammelbecken mit rund 10% bundesweit. Die höheren Wahlergebnisse in manchen östlichen Bundesländern sind auch ziemlich bedeutungslos, weil im Osten leben 5-mal weniger Menschen. So. Je länger dieser Zustand anhält, also der Jetzt-Zustand anhält, also gibt aus Sicht der vieler Beobachter gibt es halt eben den Verdacht, dass halt die AfD nichts anderes ist als eine NPD mit ein bisschen, also dass es quasi so ist wie die NPD mit ein bisschen bürgerlicher Fassade drumherum. Falls dem so ist und es jetzt so weiterläuft wie bisher, falls die AfD das genauso weitermacht und diese rechten Influencer da, das wenn die rechten Influencer das in den Medien genauso weitermachen, dann was passiert dann? Nun, es gibt einen Geldregen durch die Parteienfinanzierung und je länger diese Politiker da im Amt sind oder halt Parlamentarierposten drin sind, kassieren sie jeden Monat Fettgeld und irgendwann arrangieren sie sich einfach mit der Situation. Das heißt, sie denken sich dann, warum irgendwas riskieren, warum irgendwas am Status quo ändern, warum irgendwas ändern, und es wird immer so bleiben. Weil diese Politiker dann lieber Geld kassieren, anstatt wirklich irgendwas zu machen. Und dann ist die Partei nutzlos. Oder, wenn es halt so weitergeht wie bisher, wird die geheimdienstliche Infiltration irgendwann total sein, wenn sie es nicht längst schon ist. Ich meine, wir reden ja nicht nur über deutsche Geheimdienste, die da rein wollen, infiltrieren. Das ist mit dem Begriff beobachten gemeint. Infiltrieren, okay? Sondern wir reden auch von ausländischen Diensten, die hier auf deutschem Boden aktiv sind. Das heißt, wenn das so weiterläuft wie bisher, ist die AfD total infiltriert von mehr als einem Geheimdienst und damit ist die Partei für das Stammklientel nutzlos. Sorry, ist einfach so. Oder wenn es noch eine Weile lang so weitergeht, kann auch dann genügend Beweismaterial dann auf den Tisch gelegt werden, um zu zeigen, die AfD, also falls es so kommen wird es dann heißen, die AfD ist eine Art NPD und somit könnte die Partei verboten werden. Inklusive aller möglicher Nachfolgeorganisationen. Und damit ist das Projekt dann für die Zielklientel auch tot. Und es wurde jeder Fehler gemacht, den es gibt bei der AfD. Es mehren sich die Hinweise darauf, dass da der Baron von Fink mitgemischt hat und andere reiche Leute, dass die das überhaupt erstmal so richtig ins Rollen gebracht hatten. Dann ist halt eben die Frage bei diesen Gönnern und Hintermännern, arbeiten die im Sinne von Britannien, arbeitet dann irgendein Hintermann für den britischen Geheimdienst? Hat der britische Geheimdienst letztendlich die AfD geschaffen? Diese Frage muss man sich stellen, das ist einfach so. Ich meine, wenn wir gesehen haben, dass der Begründer der NPD sich entpuppt hat als britischer Agent, wenn wir halt wissen, dass halt die Besatzermächte da halt geheimdienstlich natürlich immer die Oberhand behalten wollten, weil Geheimdienste nun mal so funktionieren. Ich hoffe, niemand ist so blöd und glaubt, dass halt so Mächte wie Britannien oder die USA, dass sie sich da irgendwo jemals wirklich zurückziehen. Und deswegen müssen wir uns fragen, hatte der britische Geheimdienst die AfD bei uns gegründet? Und ich glaube, außer uns hat niemand diese Frage gestellt. Ich meine, die Massenmedien labern halt jetzt so ein bisschen über den Baron von Fink und Henning Conley und so. Und diverse Mittelsmänner. Aber die richtig interessanten Fragen stellt niemand außer wir. Und deswegen werden die Leute draußen verlieren, 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 verlieren und nochmal verlieren. Und jetzt kommen ja diese alternativen Medien langsam in Erklärungsnot, weil sie halt wirklich nichts vorweisen können, weil sie keine neue Idee haben, weil sie gar nichts wirklich haben, sondern sie halten einfach diesen Status quo am Laufen. Das heißt, da kommt keine Befreiung durch Trump, da kommt keine Befreiung durch Putin, wenn die Russen hier was machen und sich Territorium einverleiben, wird es auch eine Diktatur. Und kann dann sehr antideutsch zugehen hier, auf dem eroberten Territorium. so viel wurde gelabert in die falsche Richtung. Und jetzt haben wir halt eben dann nicht eine einzige wählbare Partei. Also klar, ich bin auch wählen gegangen. Ich habe dann gesagt, ja, ich habe meine Kreuze bei der CIA gemacht. Trauriger Tag. Ich meine natürlich die CSU. Kurzer Versprecher. Und da meinte jemand auf Twitter, ja, die hat den Gag dann weitergedacht und hat gesagt, ja, ich hatte mir überlegt, dass den MI6 zu wählen dieses Mal, weil der halt wirklich so viel für Familien macht. Der russische GRU hat die besten Wahlplakate, aber macht einfach zu wenig fürs Klima. Das beschreibt eigentlich die Situation, in der wir uns befinden. Aber niemand von uns soll das Intelligence Game lernen. Nein, wir sollen halt entweder hier so stümpern wie Pia Lamberti zuhören oder wir sollen halt irgend so einen Verschwörungsmüll uns reindröhnen, damit wir auf keinen grünen Zweig kommen. So sieht das aus, meine Damen und Herren. Also, lernen Sie das Intelligence Game. Ich empfehle Ihnen dazu nicht nur diese Sendung, sondern auch meine Bücher, meine Buchreihe, vor allem das Kartell der Supermächte. Der neue Teil ist erhältlich im Recenter Shop unter shop.recenter.com. Band 6, Klima und Sozialismus. Die Grundlage auch für unseren ersten Dokumentarfilm, an dem wir gerade rumschrauben. Und das Audiobuch wurde jetzt auch versendet. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Audiobuch kaufen, kriegen Sie das auch sofort. Können das hören beim Autofahren, können das hören unterwegs oder beim Joggen oder was auch immer. Sparen dadurch natürlich dann Zeit. Und ansonsten kriegen Sie auch natürlich dann eine gedruckte Version oder beides hier zum günstigen Kombopreis unter shop.recenter.com. Das war's für heute im Rahmen unserer Sendung. Ja, wir sind bald wieder zurück. Ich danke für die Aufmerksamkeit und den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.